Der Predigttext heute ist der 2. Thessalonischer Brief, das 3. Kapitel, die Verse 6 bis 8. Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr wisst, wie ihr uns nachfolgen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt, haben auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinen von euch zur Last zu fallen. Uff. Als ich diese drei biblischen Verse gelesen habe, war mein erster Gedanke, ja, uff, das ist echt hart. Wenn man das alles so ganz ohne zu hinterfragen durchzieht, wie sähe es heute in unserer Gemeinde aus? Nun ist für mich völlig klar, wie wichtig Regeln sind. Regeln, die für alle ein angenehmes, aber auch ein gerechtes Zusammenleben ja erst ermöglichen. Welche Regeln und wie diese Regeln dann aussehen, das ist für mich zumindest manchmal persönlich etwas schwieriger zu entscheiden. Ich frage mich da oft, bis wohin und nicht weiter, was ist denn für mich, für mein Leben, für meinen Glauben ganz existenziell und auch nicht mehr verhandelbar? Aber auch genauso, wo lasse ich Gnade walten? Wo mische ich mich ein? Oder wo sehe ich einfach drüber hinweg, weil mir entweder die Kraft dafür fehlt, gegen Windmühlen zu kämpfen, oder aber auch, weil ich einfach Angst vor Konfrontation habe. Es gibt ganz unterschiedliche Meinungen. Wir unterscheiden uns alle voneinander. Unsere Lebensweisen unterscheiden sich voneinander. Und wenn wir auf die Kirchengeschichte sehen, dann sehen wir, durch die vielen christlichen Gemeinden auch theologische Ansichten entscheiden sich voneinander. Und ich finde, das ist irgendwie auch gut so. Ein komplettes Zurückweisen eines Menschen aufgrund seiner anderen Lebensvorstellungen bereitet mir wirklich Not. Unordentlich leben, sich nicht an die Lehre der Apostel haltend, das ist nicht gut, das ist mir klar. Aber ich finde, das ist recht vage und kann vieles bedeuten. Aber eine Person aus der Gemeinde zu schmeißen, sozusagen, jemanden komplett ignorieren und ausschließen wollen, wo fängt das an, wo hört das auf? Mir bereitet das Not. Grundlegend möchte ich aber eins vorausstellen. Es ist immer wichtig, nicht bei einzelnen Bibelversen hängen zu bleiben, sondern diese im Gesamtkontext zu erfassen. Also das Kapitel verstehen, den Zusammenhang der Kapitel, die Grundaussage des gesamten Textstückes, das ist hier der 2. Thessalonischer Brief, jetzt wiederum zusammen bei dem Beispiel mit dem 1. Thessalonischer Brief und so weiter, bis wir dann tatsächlich bei der ganzen Bibel angekommen sind. Das ist viel Mühe, viel Arbeit, viel Bibellesen. Aber die Bibel ist nun mal die Grundlage von allem und sie hängt miteinander verwoben zusammen. Deshalb zu Beginn einige Informationen erstmal zum Umfeld unserer heutigen Bibelstelle. Während seiner zweiten Missionsreise gelangt der Apostel Paulus in die Stadt, das heutige Thessaloniki. Paulus hat es also inzwischen bis nach Europa geschafft. Und wie so oft erfährt er auch in Thessaloniki Widerstände, welche dann in ein Aufruhr münden und er schließlich fliehen muss. Ich denke, er wird hier einiges Unerledigtes zurückgelassen haben. Einiges bleibt auch noch ungeklärt. Er war mit seiner Arbeit noch nicht am Ende. So schreibt er die 2 Thessalonischer Briefe aus der Ferne, die uns heute noch erhalten sind. In ihnen erkundigt er sich, wie es um die Gemeinde steht, wie es ihnen geht und bringt darin auch noch einiges Ungesagtes, Ungelehrtes zum Ausdruck. So erklärt er, im ersten Thessalonischer Brief, dass er versucht hat, mehrfach zurückzukehren, was aber immer misslang. Deshalb schickt er seinen Timotheus nach Thessaloniki, dass dieser persönlich nach seiner Gemeinde sieht. Im zweiten Thessalonischer Brief, der uns ja heute am meisten interessiert, erinnert auch Paulus im zweiten Kapitel, Vers 15, noch einmal daran, an die zuvor im ersten Thessalonischer Brief übermittelten Lehren vom Apostel. Kommen wir nun zum eigentlichen Text des zweiten Thessalonischer Briefs, jetzt Kapitel 13, ab Vers 6 zurück. Wie zuvor erwähnt, ist der Zusammenhang wichtig und deshalb lese ich jetzt die Verse noch einmal bis 15. Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr wisst, wie ihr uns nachfolgen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt, haben auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinen von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir dazu nicht das Recht gehabt hätten, sondern wir wollen uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachfolgt. Denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, das soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, liebe Brüder, lasst euch nicht verdrießen, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist, den merkt euch und habt nichts mit ihm zu schaffen, damit er schamrot werde. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Liest man diese wenigen Zeilen, gelangt man zu der Auffassung, der Befehl des Apostels richtet sich hier erst einmal gegen Menschen innerhalb der Gemeinde, also Brüder und Schwestern, welche nicht arbeiten wollen und ihr Leben auf eine offensichtlich nicht so vom Apostel wertgeschätzte Weise verbringen. Das Problem mit dem Nichtarbeiten, dem Müßiggang, so wie er auch in der Überschrift in der Bibel steht, wurde schon im ersten Thessalonischer Brief angesprochen. Aber offensichtlich gab es bis jetzt keine Änderung zu diesem Problem Einzelner in der Gemeinde. Nun okay, wenn ihr nicht arbeiten möchte, finde ich das persönlich auch nicht gut. Es ist nicht in Ordnung, anderen auf der Tasche zu liegen, zumindest falls man Arbeit findet und arbeiten kann. Ein dazu erwähnter interessanter Aspekt, welcher uns das Erfassen der Situation vielleicht etwas besser erklärt, besteht in einem Wortspiel im Griechischen, Vers 11, welches Paulus im Text anwendet. Ich lese nochmal den Vers 11. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Luther übersetzt das Wortspiel unnütze Dinge treiben im Sinne von nichts arbeiten. Tatsächlich, bei ganz genauer Übersetzung steht dort nichts arbeitend, sondern herumarbeitend. Sowas kennen wir auch aus dem Deutschen. Herumreden, herumkutschieren, herumtreiben. Die Brüder tun also schon was. Sie gehen einer Beschäftigung nach, nur eben nichts Nützliches. Die Überschrift Warnung vor Müßiggang klingt für mich aber nach gar nichts tun, nach Urlaub machen und faulenzen. Ganz so faul scheinen die Brüder und Schwestern nicht gewesen zu sein. Wie schon mehrfach erwähnt, war das Problem bekannt. Im Thessalonicher 4, 1. Thessalonicher 4, die Verse 11 bis 12, ist zum Müßiggang noch zusätzlich von Unzucht im Gemeindeumfeld zu lesen. Der Grund allerdings des vom Apostel im 1. Thessalonicher bereits geforderten Zurückziehens von diesen Geschwistern liegt in der Außenwirkung der Gemeinde, auf ihre Umgebung. Das ist Paulus ganz, ganz wichtig. Wir als Person und als Gemeinde sollen als Vorbild fungieren für die da draußen. Mit einer untadlichen Lebensweise eben. So wie Paulus und seine Mitarbeiter versucht haben, den Thessalonichern das vorzuleben. Um nun herauszufinden, ob ein Ausgrenzen von sündigen Gemeindemitgliedern ein allgemeiner Anspruch der Bibel ist, habe ich versucht, andere Bibelstellen herauszufinden, die eine ähnliche Situation beschreiben. Fündig geworden bin ich zum Beispiel im Römerbrief 16,17. Auch hier ist die Situation ähnlich. Und es wird ausgesagt, dass man sich von einem solchen Bruder abwenden soll oder ihn meiden soll. 1. Korinther 5,11 werden andere Worte gewählt, habe keinen Umgang oder habe nichts mit ihm zu schaffen. Titusbrief 3,10. Hier wird das griechische Wort für meiden oder gar verwerfen oder abweisen verwendet. In allen Fällen handelt es sich immer um Mitglieder aus der Gemeinde. Also grundlegend bestätigt die Bibel, dass eine Konsequenz notwendig ist bzw. eingefordert ist bei Fehlverhalten einiger in der Gemeinde. Dazu untermauert uns die Bibelstelle im Matthäus-Evangelium 18,17 ganz hervorragend, was unser Herr Jesus hierzu zu sagen hat. Auch hier geht es ebenfalls wieder um Zurechtweisung in der Gemeinde. Es wird ganz klar ein auch heute noch gültiger und bekannter Ablauf für solch ein Problem geschildert. Zuerst kläre ich bei sündigem Verhalten meines Bruders mit ihm selbst und unter vier Augen, was meiner Meinung nach das Problem darstellt. Besteht das Problem weiterhin, nehme ich mir zwei oder drei Brüder mit als Zeugen und wir versuchen gemeinsam dem Bruder die Augen zu öffnen. Besteht jetzt weiterhin Anlass eines Fehlverhaltens, so muss es vor die Gemeinde kommen. Ja, ich muss zugeben, das Ganze macht mir etwas Angst. Diesen letzten Schritt, die Gemeindezucht, kennen wir kaum noch in unseren Gemeinden. Ganz allgemein ist es, glaube ich, schon recht ungewöhnlich, dass andere Gemeindemitglieder in unser persönliches Leben hineinsprechen. Unsere heutigen Grenzen sind völlig anders gesetzt, als es damals üblich war. Dort verstand man sich als Gemeinde tatsächlich als ein organisch fest ineinander gefügtes Gebilde, etwas Lebendiges, ein Leib. Ein lebendiger und voneinander abhängiger Organismus. Es war normal, in dieser voneinander abhängigen Gemeinschaft zu leben. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Ich selber würde heute wahrscheinlich noch nicht einmal bemerken, wenn einige unter uns nicht arbeiten gehen wollen. Im Gegensatz zu damals leben wir heute in einer absoluten Individualgesellschaft gegenüber der damaligen Kollektivgesellschaft. Wir schätzen unsere Bedürfnisse eines Einzelnen viel höher ein, als damals üblich war. Und da kann ich mich auch überhaupt nicht herausnehmen. Mir geht es genauso. Ich bin hier in dieser Kultur groß geworden. Und wie alles im Leben hat das Ganze Vor- und Nachteile. Dr. Werner de Boer formuliert das sehr treffend. Ich mag dieses Zitat. Das einsame Privatchristentum, in das wir uns so leicht zurückziehen, war damals völlig unbekannt und vom Evangelium her auch völlig undenkbar. Ist denn unser Glaube wirklich eine reine Privatangelegenheit, frage ich mich und frage ich euch. Oder verbindet uns dieser Glaube nicht in eine Gemeinschaft hinein? Ist denn unser Glaube so privat, dass er geheim ist? Was wird heute alles in die Öffentlichkeit gezerrt? Beim Glauben erscheint das eher ungewollt. Über was wird alles diskutiert und debattiert? Beim Glauben erscheint das auch eher ungewollt. Zurück zum Matthäus-Evangelium. Jesus erklärt am Ende seiner Lehreinheit, wenn es so weit gekommen ist, dass derjenige nicht abkehrt von seinem falschen Weg, so sei uns dieser Bruder wie ein Heide oder Zöllner. Im damaligen Fall, zur Zeit Jesus, bedeutet das, dass dieser Bruder kultisch unrein wäre. Kein Jude der damaligen Zeit hätte mit ihm weiter gegessen oder Gemeinschaft gepflegt, um selbst nicht unrein zu werden. Beziehungsweise im Fall des Zöllners zusätzlich politisch nicht tragbar zu sein. Ihr wisst sicher, die Zöllner kooperierten mit dieser Besatzungsmacht der Römer und waren so im jüdischen Volk verhasste Verräter und Überläufer. Grundsätzlich wäre das eine harte Ausgrenzung von unserem Herrn, wenn sie denn endgültig wäre. Ich erinnere daran, dass er mich oder vielmehr uns in die Welt hineingeschickt hat, zu den Heiden, zu den Zöllnern, zu den Sündern, um allen seine vergebende Liebe zu bringen und seine Gnade zu predigen. Eine Liebe, die größer ist als unsere menschliche Liebe. Eine Liebe, die nach dem ersten Korintherbrief alles erduldet, freundlich ist, nicht das Ihre sucht, sich nicht erbittern lässt, das Böse nicht zurechnet, alles erträgt, alles zudeckt, um nur einiges davon zu nennen. Also ich fand das toll, ne? Diese Liebe deckt alles zu. Wie passt also Ausgrenzung und das nun eben von mir Behauptete zusammen? Ich denke, wir haben es mit zwei Seiten einer Medaille zu tun. Man kann das eine nicht lassen, ohne das andere zu tun. Grenzen ziehen, ohne auszugrenzen. Vielleicht können wir hier ganz beispielhaft an eine Klostermauer denken. Das sehen wir eine. So eine Mauer macht ja grundsätzlich beides. Eine Mauer kann schützen, aber eine Mauer kann auch trennen und ausgrenzen. Beides ist auch gewollt mit einer Mauer. Im Falle des Klosters, denken wir an das Mittelalter, schützte so eine Mauer schon mal die Mönche von außen vor Gefahren. Leib, Leben, Besitz. Das zum Leben im Kloster natürlich auch dazu gehört, sich auf Gott zu konzentrieren, ist auch Schutz vor ungewollter Ablenkung oder Störung von außen. So kommt es also nun auf das Leben der Insassen an, ob diese Mauer Schutz oder Ab- oder Ausgrenzung ist. Genauso gut kann ich die Mauer vor dem wirklichen Leben draußen den Menschen abgrenzen, wenn ich mich nicht Mühe gebe, Kontakte nach außen lebendig zu lassen. Wir entscheiden also darüber, wie wir Grenzen aufbauen und wie wir Grenzen ziehen. Ist so eine Grenze durchlässig? Ist sie noch passierbar, weil reglementiert? Oder wird die Grenze ganz geschlossen, in ein für alle Mal schwarz und weiß getrennt, ohne Zuhören, ohne Nachfragen, ohne einen Versuch von Verständigung. Aber wer zieht Grenzen? Einzelne Menschen? Eine Gruppe? Oder besser Gottes Wort? Eine Frage, wo mir heute die Zeit fehlt, darauf einzugehen. Ausgrenzung selber kann ganz persönlich erfolgen, aber auch als Gemeinde, als Denomination, oder als ganze Religionsgemeinschaft. Es gibt ja Glaubensgemeinschaften, die behaupten, das Heil ist nur bei uns. Ich behaupte aber, das Heil ist ausschließlich bei Jesus Christus. Das folgende Beispiel benutze ich jetzt ausdrücklich nur als Deutlichmachung für eine Abgrenzung von einzelner Gruppen. Es ist weder Wertung und hat auch nichts mit dieser Gruppe zu tun. Ich möchte an die Amish People erinnern, oder Amish, wie man im Deutschen sagt. Die Amish behaupten meines Wissens nicht, das alleinige Heil zu besetzen. Sie stammen aus der Täuferbewegung heraus und leben ihren Glauben mit ihren Geschwistern in ihren ganz eigenen Regeln. Sie lehnen so jede Art moderner Technik ab. Kein elektrischer Strom, kein fließendes Wasser, keine Motoren, nichts. Damit grenzen sie sich auf eine ganz natürliche Weise von anderen Christen ab. Das bedeutet, sie bleiben zumeist unter sich. Und das finde ich auch völlig legitim. Ich kann das übrigens auch gut verstehen. Deshalb auch das Beispiel mit den Amish People, dass man in einer geschützten Gemeinschaft leben möchte, in der man sich nicht nur wohlfühlt, sondern auch dort gern seine Kinder großziehen möchte, ohne schädlichen Einfluss von außen. Diese Frage haben meine Frau und ich uns auch tatsächlich am Anfang gestellt, wie das am besten umzusetzen sei. Ich möchte aber, dass wir unser Hauptaugenmerk auf uns selbst legen. Dass wir uns die Frage stellen, wo wir uns als Person, persönlich oder als Gemeinde, vielleicht von anderen Gemeinden, anderen Menschen, anderen Orten, unbewusst ausschließen. Wo wir aber Salz und Licht sein sollen. Wo wir mittendrin sein sollen. Wo wir einen eindeutigen Sendungsauftrag von Jesus bekommen haben. Schon Jesus selber musste sich ja den Vorwurf anhören, warum sitzt du bei den Zöllnern und Sündern? Vielleicht sollten wir auch bei diesen Zöllnern und Sündern sitzen, wo dieser gefallene Bruder inzwischen dazugehört, um dort Salz und Licht zu sein. Ich möchte jetzt gern zurückkommen nach dem Umschauen in der Bibel zu unserem heutigen Bibeltext. Die Verse 14 bis 15 bringt das alles zuvor Gesagte, finde ich, ganz gut zusammen, wenn auch nicht allzu deutlich. Wenn jemand unserem Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist, den merkt euch, das kann man mit kennzeichnet übersetzen, also noch schärfer, und habt nichts mit ihm zu schaffen, damit er schamrot werde. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Wir wissen, dass wir unsere Feinde segnen sollen und ihnen Gutes tun. Wie viel mehr also unseren Brüdern. So bin ich persönlich davon überzeugt, dass eine Konsequenz also folgen muss bei Fehlverhalten. Wie auch immer es bei diesem jeweiligen Problem auch aussehen kann. Dass wir uns aber gleichzeitig immer bewusst sein müssen, Gottes Gnade und Vergebung für alle Menschen in diese Welt hineinzutragen. Beim gleichzeitigen Schutz der Gemeinde. Kein Spiel funktioniert ohne Regeln. Kein Zusammenleben kann funktionieren ohne gemeinschaftliche Regeln. Ich kann nicht leben, ohne für mich selbst Regeln zu schaffen, Regeln zu akzeptieren, unter denen ich lebe. Wir leben alle in einem Wertegefüge. Wer sich alle Tore offen hält, bei dem zieht's. Es wäre wankelmütig, wie ein Fähnlein im Wind, sich allem anzupassen und alles zu akzeptieren. Dieser Bibeltext sagt weiter damit, dieser Mensch bleibt ein Bruder der Gemeinschaft erstmal. Er, der über das Zerwürfnis nachdenken und sich entscheiden darf. Ich bin der Meinung, dass es nicht bedeutet, dieses Ausschließen, keine Gemeinschaft haben, wenn uns der Bruder auf der Straße entgegenkommt, wir auf die gegenüberliegende Seite wechseln oder ihm aus dem Telefonbuch streichen, ihn nicht mehr kennen. Nein, wir sollen uns erneut um ihn bemühen, ihn für Christus gewinnen. Zum Schutz anderer innerhalb der Gemeinde, ja, erfolgt der momentane Ausschluss, ich nenne das mal aus dem inneren Kreis, aus dem sensiblen Kreis, so schmerzhaft wie das ist. Das kann zum Beispiel ein richtungsweisender Dienst in der Gemeinde sein. Diesen sollte eine Person so nicht mehr ausführen. Hier steckt das Wort führen drin. Er sollte niemand anderen irgendwohin mehr führen. Denkt an die blinden Blindenführer. Auch eine Gemeinde, auch eine Gemeinschaft bedarf Schutz. Das sehen wir schon in unserem alltäglichen Leben. Dafür gibt es Gesetze. Mir ist klar, dass ich Ihnen damit keine 1:1 Anweisung geben konnte. Im Falle jenes passiert, musst du das tun. Oder wenn jemand dies oder das tut, muss er damit rechnen. Das war auch nicht mein Ziel. Es geht mir nicht darum, spezielle Situationen zu erläutern oder einen Gesetzentwurf zu entschaffen. Dafür habe ich auch gar kein Mandat. Das geht mich auch gar nichts an. Ich wollte dazu aufrufen, sensibel und barmherzig, aber gleichzeitig auch mutig und entschlossen zu sein, wie ehrlich mit dem Thema Sünde aus dem Hebräischen Zielverfehlung oder wie wir vielleicht heute sagen würden, Fehlverhalten in der Gemeinde umzugehen. Dass wir auf der einen Seite reflektiert mit unserem eigenen Leben und dem der anderen umgehen. Zu schnell ist der Span im Auge des anderen gesehen und gefunden und der Balken im eigenen vergessen. Genauso schnell aber ist auch weggesehen, weil ich mich nicht einmischen möchte oder ich die Individualität höher schätze als alles andere. Und das ist eben auch nicht richtig. Eine Gemeinde ohne Gemeinschaft ist kraftlos. Und in einer Gemeinschaft gibt es immer Reibung. Wollen wir das ändern, muss unser gemeinsames Glaubensleben noch weiter zueinander rücken. Und somit würde unser privater Glaube einem gemeinsamen Glauben stückweise weichen. Klar, wir müssen alle täglich Entscheidungen treffen. Schwierige und auch unangenehme. Hier hoffe ich einfach, das mag kindlich klingen, auf das Wirken des Heiligen Geistes, dass wir in Gottes Wort Hilfe finden, bei unseren alltäglichen Entscheidungen, was richtig und was falsch ist. Und dass uns Gott dazu Demut schenkt und Kraft schenkt, falls es notwendig ist, auch seine Gemeinde zu schützen. In der wir als Leib Christi untereinander lebendig im Gespräch bleiben sollten. Amen.